Ja, wenn Konflikte immer so lustig wären wie in dem Film, dann hätten wir ja keine Probleme mit den Konflikten. Aber leider ist es doch allzu wahr, dass auch langjährige Freundschaften, Blutsbruderschaften irgendwann mal in Situationen kommen, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und das ist die Frage für heute. Gibt es bessere Ratschläge als die von der Uschi, die uns helfen, dass sowohl die Beziehung nicht kaputt geht, weil wir uns voneinander verabschieden, andererseits aber auch ich nicht kaputt gehe, weil ich alles einstecken muss? Wie werden wir mit Konflikten fertig, ohne selbst fertig zu werden? Und da bin ich froh, eine traurig schöne Geschichte in der Bibel zu haben, die uns da ein Beispiel ist. Hier heißen die zwei nicht Abahatschi und Ranger, sondern David und Nabal. Und da gibt es auch eine Abigail, die zum Glück viel, viel bessere Ratschläge hat wie die Uschi. Und das möchten wir uns anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, der möge doch bei Samuel, 1. Samuel im Kapitel 25 aufschlagen. Ich werde die Verse auch so nach und nach uns vorlesen. 1. Samuel, Kapitel 25. Ich lese ab Vers 2. Ein wohlhabender Mann aus Moan hatte Grundbesitz in Karmel. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er war gerade dort, weil es die Zeit der Schafschur war. Der Name des Mannes war Nabal. Seine Frau Abigail war eine kluge und sehr schöne Frau. Doch Nabal, ein Nachkomme Kalebs, war grob und unehrlich. Erstmal diese zwei Personen. Hier zeichnet sich schon ein Konflikt an. Der Nabal war sehr, sehr reich. Er war der reichste Großgrundbesitzer in dieser ganzen Gegend. Also das, was hier aufgeführt wird an Schafen und Ziegen, das war schon sehr viel. Nur, er hatte leider keinen feinen, guten Charakter. Er war grob, laut, aufbrausend, jähzornig, unbeherrscht. Er war auch unehrlich und unaufrichtig und er legte alles zu seinem Vorteil aus. Wie der an die Frau rangekommen ist, ist mir ein Rätsel, aber eben der Reichtum wird ja manches wettgemacht haben und so werden ihn, wie damals so üblich, wahrscheinlich auch die Eltern, die ihr so arrangiert haben, wird schon gut sein. Sie ist gut versorgt, die Abigail. Sie war sehr schön und sehr klug, eine gute Seele im Hintergrund von diesem Mann. Diese Ehe muss alles andere gewesen sein als ein Zuckerschlecken. Sie wird sehr wohl, sehr regelmäßig unter dem Pascha-Verhalten ihres Mannes gelitten haben und keine schöne und leichte Zeit gehabt haben. Jedoch ist die Ehe, hat die Bestand gehabt. Die Ehe ist nicht kaputt gegangen, obwohl die zwei schon viele Jahre verheiratet waren. Vielmehr können wir nachher dann, wenn der Text sich weiterentwickelt, sehen, dass die Abigail in dieser konfliktreichen Situation sehr kompetent geworden ist. Und für mich ist es nur erklärlich, dass sie daher diese guten Lösungsansätze gehabt hat, weil sie wusste und über Jahre, Jahrzehnte lernen musste, mit Konflikten kompetent umzugehen, weil sie es eben lernen musste. Und das lesen wir jetzt weiter in den Versen 4 bis 12. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er 10 seiner jungen Männer nach Karmel. Sie sollten Nabal von ihm grüßen ausrichten und ihm sagen: Friede und Glück dir, deiner Familie und allem, was dir gehört. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Als deine Hirten bei uns waren, haben wir ihnen nichts getan und ihnen während der ganzen Zeit, in der sie in Karmel waren, nie etwas gestohlen. Frage deine Knechte, sie werden es dir bestätigen. Bitte empfange meine Männer doch freundlich, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib ihnen und deinem Sohn David bitte etwas, was du in deiner Hand hast. Davids junge Männer überbrachten Nabal die Botschaft im Namen Davids und warteten auf seine Antwort. Wer ist dieser David? Spottete Nabal. Für wen hält sich dieser Sohn Isais überhaupt? Heutzutage laufen viele Knechten ihrem Herrn davon. Soll ich vielleicht mein Brot und mein Wasser und mein Fleisch, das ich für meine Schafhirten geschlachtet habe, nehmen und den Männern geben, die von wer weiß woher kommen? Die Boten kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Dieser Nabal hatte nicht nur Konflikte in seiner Ehe, sondern Konflikte im Beruf. Ebenso eine ungerechte Behandlung. Zu der Zeit war gerade Schafschur, haben wir hier gelesen, und das war traditionell der Festtag des Jahres. Das war wie, wenn am Ende des Jahres noch was übrig bleibt, dann feiern wir Weihnachten oder so. Da wurde der Gewinn des ganzen Jahres sichtbar. So viel haben wir erwirtschaftet. Und das war das Fest des ganzen Jahres. Und der Chef war normalerweise großzügig, großzügig für sein Haus, großzügig ein Fest zu feiern und allen Knechten großzügig was abzugeben und großzügig auch für Nachbarn, für Freunde, für normalerweise. Nur eben nicht Nabal. David war mit seinen Männern schon längere Zeit in der Nachbarschaft von diesem Nabal gewesen, und obwohl er die Macht gehabt hätte mit 600 Mann, sich zu nehmen, was er wollte in dieser Gegend, hat er seinen Leuten eingeschärft und wir nicht. Wir sind aufrichtig und ehrlich und ihr nehmt nichts von niemandem in dieser Gegend etwas. Wir verdienen unser Brot selbst. Im Gegenteil, er hat seine Hirten angehalten, helft den Leuten. Und es war gar nicht so einfach. Der hatte ganz schön Kaliber so in seinem Volk gehabt, Leute, die so in Israel nicht mehr zu handhaben waren und so. Und sie waren keine Räuberbande, vielmehr haben sie die Gegend dort sicher gemacht. Und es hat sich niemand mehr dorthin getraut, weil David mit seinen Männern dort waren. Und dadurch ist eben auch die Ernte so reich ausgefallen, weil sie geschützt waren das ganze Jahr über. Und hat Nabal auch so viel gewonnen. Und David war stolz darauf, dass er aufrichtig und ehrlich war. Und deswegen schickte er auch in gutem Vertrauen seine Männer hin. Nicht nur deine Hirten haben sich eingesetzt, auch meine Männer. Gib doch was ab von diesem Festtag, was heute ist. Und er war sehr freundlich und sehr höflich und überhaupt nicht fordernd und unverschämt. Sondern wir haben dir viel Gutes getan und er ist selbstverständlich davon ausgegangen, dass jetzt auch Nabal ihm Gutes gibt und an dem Guten teilhaben lässt. Das wäre nicht mehr als recht und billig gewesen. Aber anstatt eine Einladung bekommen seine Knechte eine Abfuhr. Keine Anerkennung, sondern bloße Beschimpfung. Da wird ihnen alles Mögliche unterstellt, was mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Falsche Motive und wer ist es und dahergekommen und wer kennt den schon und alles in ein falsches Licht gestellt und der David weiß nicht, wie einem geschieht, was da jetzt passiert. So viel Undankbarkeit und so viel Kleinherzigkeit und so viel Geiz. Und der Nabal sagt, das ist mein Brot und das ist mein Wasser und das ist mein Festtag und davon gebe ich mal gar nichts ab. Egoismus pur. Ich finde es schlimm, wenn jemand so reich beschenkt worden ist von Gott, mit Erfolg, mit Besitz, mit einer wunderhübschen Frau, klug und dennoch im Herzen so klein und so gierig und so egoistisch bleibt und ist. Es zeigt mal wieder mehr Zufriedenheit. Zufriedenheit wächst nie von außen nach innen. Wenn ich das habe, das habe, das habe, kommt Zufriedenheit in mein Leben. Es ist immer umgekehrt. Zufriedenheit wächst von innen nach außen. Und entweder bin ich zufrieden in meinem Herzen, weil Gott einen Frieden in meinem Herzen geschaffen hat, oder ich bin es mit nichts. Unter anderem habe ich das auch auf meiner Indienreise gehört. Wenn ich in Indien den Leuten erzählt habe, wie das Leben bei uns, das war fast unmöglich, das zu erklären, dass jedes Kind bei uns ein eigenes Zimmer hat, dass wir ein eigenes Haus haben, dass das Haus einen Garten hat und dass da Gras wächst. dass wir ein eigenes Auto haben, dass wir Urlaub machen können. Das sind Welten von, das können die sich kaum, fast nicht vorstellen. Und das Selbstverständliche war für ihn, die sind alle glücklich. Die müssen ja glücklich sein. Ist es so, dass wir alle hier im Westen glücklich sind? Automatisch? Weit gefehlt. Aber weit gefehlt, weil die zu acht in einem Zimmer schlafen, alle auf dem Boden, dass die alle unglücklich wären. Weit gefehlt. Viele von denen sind viel glücklicher und zufriedener als wir. Aber kennen wir nicht alle solche Nabals, die, mit denen einfach kaum auszukommen ist? Die nicht nur mit sich unglücklich sind, sondern ihre ganzen Umgebung vergiften. Und das bekommen alle in der Umgebung zu spüren. Menschen, mit denen man kaum auszukommen kann. Man tut Gutes, man will Gutes, man setzt sich ein, man ist verständnisvoll, aber es kommt einfach nichts zurück. Überhaupt nichts. Und da ist jetzt die Frage, wie werden wir mit solchen Konflikten fertig, ohne selbst fertig zu werden? Was sollen wir, wie sollen wir mit solchen Krankenzipfen, Ungustel, Grobianen umgehen? Wir finden hier in unserem Abschnitt zwei Lösungsansätze. Einer, der zielführend ist und einer, der nicht zielführend ist. Der erste Ansatz von David war Gegenangriff. Wie du mir, so ich dir. Wir lesen davon in den folgenden Versen, ab Vers 13. Holt eure Schwerter, sagt David zu seinen Männern, schnallt sie euch um. Mit 400 Mann machte er sich auf den Weg, 200 ließ er zurück, um das Lager zu bewachen. David sagte zu sich, für nichts und wieder nichts habe ich die Herden dieses Kerls in der Wüste beschützt. Und nichts, was ihm gehört hat, ging verloren. Aber er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Also ist ja klar, wer gegen die Wand pinkelt, gell? Also alle Männer wollte er niedermachen, die Frauen großzügigerweise wollte er am Leben lassen. Der Lösungsansatz von David war Angriff. Einerseits verständlich, aber auf der anderen Seite völlig überzogen, weil er kein Brot gekriegt hat, will er die alle umbringen. Das lasse ich mir nicht gefallen, das habe ich nicht nötig, das lasse ich mir nicht bieten. Dem muss man mal Einhalt gebieten, was zu viel ist, ist zu viel. Die Antwort von David ist verständlich, aber völlig überzogen. Er rastet jetzt völlig aus. Das hat nichts mit vernünftigem Verstand mehr zu tun. Er ist gekränkt in seinem Stolz und emotional voll involviert. Und das spürt man auch hier. Aber ist dir das Gefühl unbekannt? Das lasse ich jetzt, also irgendwann mal ist genug und jetzt muss man aber auch mal, das geht nicht mehr so weiter und jetzt muss man hier eine Grenze aufziehen. Und da wird keine Freundlichkeit mehr, sondern Härte und man fühlt sich verstoßen und Gegenangriff. Und der David führt solche Selbstgespräche mit sich, unverschämtes Verhalten und das ist immer so ein Zeichen, wenn wir so Selbstgespräche mit uns führen. Und dann kommt eins zum anderen und dann kommt ein Bild zum anderen und dann wird es immer schlimmer. Und dann, das merkt man auch an der Sprache hier, ja, also die Sprache ist richtig grob, dieser Kerl und ich mache die alle nieder und so. Je länger, je mehr redet er sich da in seinen Zorn und seinen Groll auch rein. Derartig erregt, dass er die ganze Sippschaft umbringen möchte. Mit 400 Mann zieht er da gegen den Großgrundbesitzer. Rachefeldzug, voll Zorn und Wut. Ja, typisch in so einer Situation. Total überzogen. Und damit wird David aber auch ein Teil des Problems. Er ist nicht mehr bemüht um eine Lösung, um dass jetzt hier, dass seine Knechte auch das bekommen, was ihnen zusteht. Er wird ein Teil des Problems und er will wieder mal Gleiches mit Gleichem, oder nicht nur Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern gleich 5 Stufen mehr eins draufgeben. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf und die gehen mit ihm durch. Und da hat Gott uns gewarnt davor, dass wir unseren Zorn nicht unkontrolliert laufen lassen sollen. Im Psalm 4, Vers 5 sagt er uns, wenn ihr zornig seid, das passiert, wir werden zornig. Auch solche Gefühle habe ich geschaffen. Wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Nehmt euch eine Nacht lang Zeit, darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Das ist Gottes Rat, wie wir als erstes mit solchen Gefühlen und mit solchen Menschen umgehen sollen. Wir haben solche Gefühle und manchmal lassen sich die Gefühle auch nicht abstellen und steuern. Aber was wir an Handlungen setzen aufgrund dieser Gefühle, die können wir steuern. Die Handlungen können wir steuern. Und da sagt Gott, mach erstmal nichts. Bleib erstmal ruhig. Setz erstmal keine Handlungen. Denk darüber nach und verhalte dich ruhig. Zorn ist allzu oft zu sehr ich-bezogen, zu sehr von Verletzungen geprägt, zu sehr. Es gibt auch richtigen Zorn, wo man auch wirklich dann agieren muss. Aber da mischt sich so viel anderes rein, dass wir erstmal einen Abstand auch brauchen. Dass wir nicht überziehen und aus Gerechtigkeit Rache wird und es nicht mehr um eine Lösung geht, sondern um Vergeltung. Okay, der Lösungsansatz von David war denkbar schlecht. Gibt es aber Alternativen, wie wir mit solchen Menschen umgehen können? Eine Alternative finden wir hier, das ist der Lösungsansatz von Abigail. Wir lesen ihn ab Vers 14. In der Zwischenzeit ging einer von Nabals Knechten zu Abigail und berichtete ihr: David hat Boten aus der Wüste geschickt, die unserem Herrn grüßen sollten, aber er hat sie beschimpft. Dabei waren die Männer sehr gut zu uns und haben uns nie etwas angetan. Während der ganzen Zeit, in der wir auf den Feldern umherzogen, wurde uns nie irgendetwas gestohlen. Tag und Nacht waren sie für uns und die Schafe da, wie eine beschützende Mauer, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Überleg doch, was du tun kannst, denn unser Herr und sein ganzes Haus stürzt er sonst noch ins Unglück. Er ist so übellaunig, dass niemand mit ihm reden kann. Was würdest du jetzt tun, wenn du an Abigails Stelle wärst? Keine leichte Situation, oder? Als Frau hat sie da überhaupt eine Möglichkeit? Soll sie sich besser raushalten oder einmischen? Sie pinkelt ja nicht an die Wand. Also doch nicht betroffen. Soll sie zu Nabal gehen, ihren Mann zur Rede stellen, obwohl sie weiß, wie der ist? Soll sie zu David gehen? Was hättet ihr gemacht? Lieber doch nur eine rhetorische Frage. Ich lese mal weiter. Ihr Ansatz ist sehr konkret und handfest. Abigail verlor keine Zeit. Schnell nahm sie 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, etwa 5 Sack mit jeweils 65 Kilogramm gerösteten Korn, 10 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie legte alles auf einige Esel und sagte zu ihren Knechten: Geht schon voraus, ich komme euch gleich nach. Aber ihrem Mann sagte sie nichts, was sie vorhatte. Abigails Lösungsansatz war nicht aggressiv, Angriff, auch nicht Rückzug, ich kann eh nichts tun, sondern sehr proaktiv. sie hat eine ganz andere Strategie, sehr diplomatisch, proaktiv. Und das Erste, was mir hier auffällt, Abigail bleibt nicht in einer Opferrolle stecken. Sie sagt, ich bin nicht ein hilfloses Opfer, sondern ich kann etwas tun. Und sie ist sehr klug und praktisch veranlagt und sie weiß sich zu helfen und weiß, wie man unbeherrschtem Zorn begegnet. Wahrscheinlich jahrelang geübt. Liebe geht durch den Magen. 200 Brote, 2 Krüge Wein, 5 zubereitete Schafe, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen lässt sie auf Esel verladen. Auch nicht gerade wenig. Naja, für 600 Mann, die der David zu versorgen hat, passt es gerade so. Und sie nimmt allen Mut zusammen und packt es auf die Esel und zieht David mit Rosinenkuchen entgegen, wo der mit Pfeil und Bogen und Schwertern kommt. Nicht schlecht. Ganz schön mutig. Sie wagt sich, dem zornigen David in den Weg zu stellen. Aber nicht wie David eben mit einer Kampfes, mit einem Zorn und mit einem Groll, mit Waffen, sondern mit einem Friedensangebot. Diese Motivation ist oft die Voraussetzung, damit ein Konflikt überhaupt eine günstige Lösung findet. Habe ich überhaupt den Wunsch von Frieden oder habe ich nur die Motivation von Rache? Sie hätte ja auch sagen können, weil ich so einen bösartigen Mann habe, geht mein Leben zu Bruch. Was habe ich damals nur gedacht? Warum habe ich meinen Eltern nicht widersprochen? Mir geht es so schlecht, weil ich diesen Mann habe. Ich kann eh nichts dran tun. Zum Glück hat das die Abigail nicht. Allzu oft verfallen wir in eine Opferhaltung. Ich kann ja nichts dafür, warum der andere so böse ist. Es stimmt, dafür kann die Abigail nichts. Aber sie kann sehr wohl was dafür tun, damit sie nicht kaputt geht darunter, unter diesem Konflikt. Sie ist für ihr eigenes Leben verantwortlich und sie nimmt auch die Verantwortung für sich in Anspruch, für ihr eigenes Leben. Nicht die Umstände sind schuld, wenn es uns schlecht geht. Das stimmt nicht. Wir sind immer selber darüber verantwortlich, was wir aus den Umständen machen. Abigail leidet sicher unter ihrem Mann, schon viele Jahre, aber dennoch ist sie aktiv und übernimmt Verantwortung für ihr eigenes Leben. Und so sind auch wir nicht nur Opfer in Beziehungen, als ob wir nichts dagegen tun könnten. Wir können etwas dagegen tun und oft gibt es viel mehr Möglichkeiten, als uns zuerst einfallen. Die Abigail hat ganz konkrete. Wie ist sie jetzt mit diesem Konflikt genau umgegangen? Ab Vers 20. Als sie im Schutz der Berge auf ihrem Esel abwärts ritt, sah sie David und seine Männer auf sie zukommen. Als Abigail David sah, stieg sie rasch von ihrem Esel und verbeugte sich tief vor ihm. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte, mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Beachte doch Nabal diesen bösartigen Menschen doch gar nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt. Ich aber habe deine Boten, die du geschickt hast, nie zu Gesicht bekommen. Ihr Ansatz ist sehr proaktiv. Sie stellt sich dem Konflikt, sie ist nicht nur das Opfer. Und sie behandelt den David auch mit Achtung und Respekt. Das Anfang ist gar nicht eine Rede zuerst, sondern eine Geste, eine innere Einstellung. Sie wirft sich vor David in den Sand. Sie beugt sich vor ihm. Sie begegnet ihm mit Achtung und Respekt. Und das ist die wichtigste konstruktive Grundhaltung, die wir mitbringen müssen. Beachte ich den anderen immer noch mit Achtung und Respekt. Wenn ich eine Lösung will, eine Lösung zwischen zwei Personen, dann muss ich einen Unterschied machen zwischen dem Handeln, was dumm war, und der Person, dass ich sie immer noch respektiere und achte. Auch wenn ich mit der Tat und mit dem, was war, überhaupt nicht einverstanden bin, die Person selber ist mit Achtung und Respekt zu begegnen. Nur dann können wir überhaupt eine Lösung finden. Wenn der andere als Person schon verachtungswürdig ist, dann muss ich ihn ja nur niedermachen und drauftrampeln. Dann finden wir nie eine Lösung. John Gottman, der Eheguru unserer Tage, war im letzten Monat in Österreich gewesen, hat 37 Bücher über dieses Thema Konflikte zwischen Mann und Frau geschrieben, hat einiges zu sagen, hat 3000 Paare analysiert, therapiert und er sagt sich, zu 90% kann ich sagen, ob das Paar zusammenbleiben wird oder nicht. Und seine Wahrscheinlichkeit zu 90% ist sehr, sehr hoch. Und als er gefragt wird, woran machen Sie das fest, ob Paare zusammenbleiben oder nicht, sagt er, ich zitiere, alle Paare streiten. Es geht aber darum, wie sie streiten, ob mit Respekt oder Verachtung. Ob ein Streit sofort negativ und anklagend beginnt. Erfolgreiche Paare streiten, aber ohne dabei den Respekt für den anderen zu verlieren. Diese Grundeinstellung, der andere, seine Person ist zu respektieren und mit Achtung zu begegnen. Und das tut die Abigail, auch dem David gegenüber. Und das ist großartig. Sie tut ein Drittes. Sie gibt eigene Schuld zu. Sie sagt, es tut mir leid. Auf der einen Seite war ich nicht da und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber dass es zu diesem Konflikt gekommen ist, das tut mir leid. Dass es mein Mann so ist, wie er ist und nicht anders reagiert hat, das tut mir leid. Dass ich nicht früher mitgekriegt habe, dass wir es nicht einen anderen Weg. Das, was sie zugeben konnte, auf ehrliche Art und Weise, das gibt sie auch zu. Da steht sie auch ein. David, er sagt, ja, mein Mann ist leider so. Und sein Name drückt es auch schon aus. Er heißt Nabal und ist Nabal und das ist ein Tor. Sie war bereit, wo sie konnte, auch David Recht zu geben in seiner Sicht der Dinge. Und damit mindert sie schon den ersten Zorn. David musste sie gar nicht überzeugen. Und das ist alles schlimm und falsch und unrecht. Sie gibt es zu. Wenn wir unsere eigenen Fehler eingestehen, nehmen wir den Wind aus den Segeln des anderen, als ob er noch uns überzeugen müsste und alles uns auftischen müsste. Und auch der andere hat recht und auch seine Sicht der Dinge hat meistens etwas Wahres. Wenn ich dann meine Fehler eingestehe, muss der andere mich nicht mehr davon überzeugen. Und das tut die Abigail sehr gut. Aber nicht nur das, nicht nur ihre eigenen Fehler. Sie konfrontiert dann auch mit den Fehlern des anderen. Das ist der vierte Punkt. Sie konfrontiert mit den Fehlern ganz konkret. Vers 26. Nun, mein Herr, so wahr der Herr, unser Gott, lebt, der Herr hat dich von Mord abhalten wollen und dich daran gehindert, dass du selbst dich rächst. So sollen auch deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, bestraft werden wie Nabal. Hier ist ein Geschenk, dass ich dir, mein Herr, mitgebracht habe, verteile es unter deinen Leuten. Bitte vergib mir, wenn ich dich gekränkt habe. Der Herr wird dich sicher mit einer Herrschaft belohnen, die Bestand hat, denn du kämpfst die Kriege des Herrn. Man soll dir dein Leben lang nichts vorwerfen können, dass du etwas Unrechtes getan hast. Abigail spricht ganz ehrlich, dein Zorn ist unberechtigt, der ist überzogen. Es ist nicht recht, dass du jetzt morden möchtest. Sie sagt ihm ganz klar, dein Handeln ist in Gottes Augen nicht recht. Was würde Gott dazu sagen, wenn du das jetzt tust? Und keine Beschönigung, es ist nicht recht. Gott will das nicht. Es ist überzogen, tu es nicht, es ist böse. Und so dürfen wir auch in Konflikten zwar unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Versagen, das, was uns leid tut, eingestehen, aber auch müssen wir den anderen mit der Wahrheit konfrontieren. Schon Salomo, der Sohn dann von David, schreibt in den Sprüchen, Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die im Verborgenen bleibt. Offene Zurechtweisung ist manchmal besser als verborgene Liebe. Manchmal müssen wir den anderen konfrontieren und sagen, das ist nicht recht. Und da sind gerade wir Christen manchmal viel zu scheu, den anderen konkret zu konfrontieren mit dem, was mir das Leben schwer macht. Wir müssen den anderen auch konfrontieren. Das ist falsch. Was würde Gott in dieser Situation sagen? Wäre das richtig? Nein, das ist Schuld, die du auf dich nimmst und die den anderen das Leben schwer macht. Und wenn du das machst, können das andere dir dann später vorwerfen, dass es nicht okay wäre. Wenn wir die richtige Einstellung haben zur Person, mit Achtung und Respekt ihr begegnen, dann dürfen wir auch den anderen konfrontieren. Aber sie konfrontiert ihn nicht nur, sie macht gleichzeitig ein konkretes Friedensangebot. Dein Verhalten wäre falsch, das ist nicht recht. Lass es uns doch so machen, das ist der konkrete Friedensplan. Wie wäre es, wenn, hier sind Geschenke, dass du das bekommst, was dir zusteht. Das habe ich dir mitgebracht. Essensgeschenke, ein konkreter Vorschlag. Du bekommst das, was dir auch zustehen soll. Hier, ich habe es mitgebracht. Man soll dir dein Leben lang nichts vorwerfen können, dass dir etwas Unrechtes getan wurde. Wenn du dich aber das Friedensangebot nicht annimmst, wo führt es hin? Was kommt daraus, wenn du deinem Zorn freien Lauf lässt? Du müsstest dir vorwerfen lassen, dass du ungerecht bist, ein ungerechter Richter. Wenn du später mal König wirst, wie willst du dann gerecht Richt üben, wenn da deine Emotionen mit dir durchgehen? Nabal ist schuldig, das ist richtig. Aber ist es deine Sache, jetzt dafür ihn zur Rache zu üben? Machst du nicht den gleichen Fehler, indem du einfach deinen Gefühlen freien Lauf lässt? Darum mein Angebot hier, nimm doch diese Gaben an. Sie hat ganz konkret überlegt, wie sie dem Zorn und den Bedürfnissen des David begegnen kann. Und auch im Sprüche 21 lesen wir, dass Gott das grundsätzlich möchte. Eine heimliche Gabe stillt den Zorn und ein Geschenk im verborgenen, heftigen Grimm. Wenn ich dem anderen etwas anbiete und sage, schau, ich meine es wirklich gut und hier ist ein Friedensangebot und hier möchte ich dir zeigen, dass mir an einer Konfliktlösung konkret gelegen ist, dann stillt es den Zorn. Also da ist zum Glück meine Frau ganz sehr, sehr gut darin. Sie ist da besser wie ich, den ersten Schritt zu setzen. Sie hat da bei Abigail manches gelernt. Und wenn bei uns dicke Luft ist und sowas, oft kommt sie dann ins Büro mit einem Obst oder Saft oder irgendwas und stellt ihn auf den Schreibtisch und geht dann wieder. Okay, gut. Sie ist interessiert, dass... Und dann kann ich schon nicht mehr so voll Zorn rausgehen. Im Zivildienst ist es mir einmal auch gelungen. Da hatte ich mal ein Motorrad und das habe ich halt immer mehr oder weniger direkt bei mir vor die Haustür gestellt. Und es war ein Kinderheim mit 120 Kindern und Jugendlichen. Und der Chef, das war anscheinend immer den Parkplatz vom Chef. Das wusste ich nicht und der hat sich da irgendwie angepisst gefühlt, dass ich da mein Motorrad parke, obwohl da nie ein Schild gestanden ist, Parkplatz für den Chef oder sowas, ja. Und hat mir irgendwann mal dann Zettel ans Motorrad geheftet, bitte diesen Parkplatz freihalten, der ist für den Chef. Irgendwie hat es in mir rumort und hat gesagt, soll ein Schild hinmachen oder was weiß ich und so. Und da habe ich gedacht, okay, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich ein Spielzeugmotorrad gekauft, so groß, und habe es der Sekretärin gegeben und habe gesagt, bitte stellen Sie das dem Chef auf den Schreibtisch und die Karte dazu. Und dann habe ich auf die Karte geschrieben, wenn ich schon mein Motorrad nicht auf Ihrem Parkplatz stellen darf, dann würde ich es gerne auf dem Schreibtisch parken. Und als wir das letzte Mal uns gesehen haben, wir haben uns gesehen und beide gelacht. Es war einfach lustig und es war kein Problem, das dann anzusprechen und zu sagen, ja, kein Problem, 2 Meter weiter weg ist, dann komme ich mit der Tür gut hin oder sowas. Ja. Also was du merkst, irgendwie, man muss manchmal kreativ sein, konkretes Friedensangebot machen und Geschenke oder Überraschungen sind manchmal nicht das Schlechteste. Die Abigail geht noch einen Schritt weiter. Sie baut die Würde des Davids wieder auf. Selbst wenn sie auch Davids Verhalten kritisiert und sagt, es ist nicht recht, kratzt sie seine Würde nicht an. Sie sagt ganz klar, du bist der künftige König. Und wenn du einmal König wirst, wozu dich Gott eingesetzt hat, sie kratzt die Würde des David nicht an. Du bist wirklich der von Gott berufene künftige Herrscher und das kreide ich nicht an. Und wenn dich Nabal beleidigt hat, ich beleidige dich nicht. Gott ist bei dir und wird auf dich achten. Das müssen wir konkret auch dem anderen sagen. Weißt du, und mein Friedensangebot deswegen, weil mir die Beziehung mit dir wichtig ist und weil ich dich wertschätze und weil ich diese Beziehung fortsetzen möchte, weil du mir wichtig bist. Deswegen möchte ich, dass wir jetzt eine Lösung finden. Und sie sagt es auch ganz konkret, ich lese noch ein paar Verse weiter. Selbst wenn du verfolgt wirst und dich jemand umbringen soll, wird der Herr, dein Gott, sich um dich sorgen und dein Leben beschützen. Das Leben deiner Feinde jedoch wird fortgeschleudert werden wie Steine, die du von einer Schleuder abgeschleudert hast. Wenn der Herr alle seine Zusagen erfüllt und dich zum Herrn über Israel gemacht hat, dann wird dein Gewissen unbelastet sein, weil du nicht eigenmächtig Blut vergossen hast und dich eigenmächtig gerecht hast. Und wenn der Herr dies alles für dich getan hat, dann denke an mich. Sie sagt, du musst dich nicht selbst rächen, das wird Gott für dich tun. Überlass es auch Gott. Gott selber ist der gerechte Richter und er wird sich um die Sache kümmern. Und weil, wenn du Gottes Gebot ernst nimmst und auf seine Seite dich stellst und jetzt nicht dich selbst zu wichtig nimmst, dann wird sich Gott auf deine Seite stellen und wird er für Recht sorgen. Lass es los. Du bist doch maßlos überfordert, jetzt hier Gerechtigkeit zu über. Du bist doch selbst so involviert. Wie willst du wissen, was jetzt genug ist? Übergib den ganzen Aktenschrank deiner inneren Vorwürfe mit diesen ganzen Ordnern. Übergib es Gott. Er ist der gerechte Richter. Lass los. Und das sagt Gott uns auch. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Räch dich nicht selber. Die Rache ist mein. Das steht dir nicht zu. Es ist mein, sagt Gott, der Herr. Überlass es mir. Und das ist selbst für dich befreiend und für den Konflikt die Lösung. Eine wunderbare Frau. Wenn es uns doch immer wieder gelingen würde, uns an ihr ein Beispiel zu nehmen. Aber ich möchte die Geschichte noch erst zu Ende bringen, bevor ich zu konkreten Anwendungen komme. Die Reaktion. Wie geht es jetzt hier eigentlich weiter? Wie hat die ganze Geschichte dann ein Ende? David antwortete Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Denn ich schwöre dem Herrn, dem Gott Israels, der mich davor abgehalten hat, dir etwas anzutun und so weiter. Als längere Geschichte dann noch. Als Abigail zu Nabal zurückkam, feierte er gerade in seinem Haus ein großes Festmahl. Er war bester Laune, aber völlig betrunken. Deshalb erzählte sie ihm auch nichts bis zum nächsten Morgen von ihrer Begegnung mit David. Am anderen Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte sie ihm, was geschehen war. Daraufhin erlitt er einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Etwa 10 Tage später ließ der Herr ihn sterben. Zwei unterschiedliche Ausgänge. Der eine, David, hat Einsicht. Er war bereit, sich kritisieren zu lassen und Korrektur in seinem Verhalten anzunehmen. Er war einsichtig und er hat seinen Zorn beiseite gelegt, es in Gottes Hand gelegt und deswegen hat Gott auch ihn beschützt und für Recht gekämpft. Und was waren jetzt die Folgen, weil er einsichtig war? Er ist selbst nicht schuldig geworden in diesem Konflikt. Er musste sich von niemandem anderen etwas vorwerfen lassen. Er hat Gott tiefer erlebt, wie Gott für ihn kämpft. Er hat Ansehen bei seinen Freunden und in der ganzen Sippschaft gewonnen. Und am Ende sogar noch die Abigail, weil er sie geheiratet hat, nachdem die Trauerzeit vorüber war. Geistliche Menschen lassen sich etwas sagen, auch im Konflikt. Auch wenn die Gefühle hochgehen, auch wenn sie aufgebracht sind, vielleicht ist es ja gerade Gott, der mir den anderen in den Weg stellt, um mich zu korrigieren. Vielleicht hat gerade Gott den anderen mir in den Weg gestellt, damit mein Zorn mit mir nicht durchgeht. Geistliche Menschen lassen sich auch im Konflikt etwas sagen. Leider war da Nabal nicht so vernünftig. Der hat sich dicht gemacht. Inneren Konflikt war er schon gewöhnt, einfach betäuben, als ob nichts wäre, einfach feiern und wenn die anderen nicht mitfeiern, dann feiere ich halt alleine. Verdrängen, dicht machen, die Sachen laufen lassen, flüchten, Ablenkung, feiern, Alkohol, das war seine Strategie. Und das ist falsch. Da löst sich kein Konflikt. Das kommt nur zum Gericht. Und Gott richtet hier auch. Er streitet tatsächlich für David und sorgt tatsächlich für Gerechtigkeit. Und so wie Mose nicht nur steht, die Rache ist mein, spricht der Herr, da steht auch, der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Du darfst stille sein, weil der Herr für dich streiten wird. Ob alle Konflikte so ausgehen, eigentlich besser, wenn nicht. Wenn nicht jeder meiner Kontrahenten nachher dann auch tot im Bett liegt. Ob immer auch ich die Frau des anderen krieg, vielleicht auch besser nicht. Aber doch ist es, warum hat Gott dafür gesorgt, dass wir diese Geschichte in seinem Wort haben? Weil er uns ganz konkret zeigen wollte, es gibt andere Lösungswege als die vom David-Angriff. Es gibt bessere Strategien. Und die Abigail uns als Vorbild hinstellen. Ich habe mich gefragt, wie kommt die Abigail dazu, so eine gute Strategie, so einen proaktiven Lösungsansatz zu wählen? Weil sie es im Umgang mit schwierigen Personen jahrelang hat lernen müssen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil sonst ihre Ehe nicht so lange durchgehalten hätte. Weil sonst die Ehe auseinandergegangen wäre oder sie kaputt gegangen wäre. Beides ist nicht passiert. Sie hat es über Jahre gelernt, in kaputten Beziehungen nicht kaputt zu gehen. Und deswegen konnte sie auch jetzt in diesem Konflikt mit dem David so kompetent agieren und reagieren. Und es ist möglich, dass wir in kaputten Beziehungen leben, ohne kaputt zu gehen. Es gibt immer bösartige Menschen und nicht immer können wir ihnen aus dem Weg gehen. Nicht immer ist es möglich, den Arbeitsplatz zu wechseln oder die Beziehung zu wechseln oder sowas. Manchmal müssen wir das auch aushalten. Aber Gott ermutigt uns, es ist möglich, auszuhalten, ohne dass du kaputt gehst. Keine Ahnung, ob du eine bestimmte Person im Kopf hast, die dir die ganze Zeit im Kopf sind. Das ist meine Konfliktperson. Und wie es dir da emotional geht. Aber es ist möglich, und Gott sagte dir, dass du nicht kaputt gehen musst in dieser Beziehung. Es gibt Lösungsstrategien. Du musst nicht flüchten und du musst auch selber nicht so drunter leiden, dass deine Persönlichkeit darunter kaputt geht. Und Gott möchte dir zur Seite stehen darin. Du darfst kompetent werden in dem Konflikt und Gott möchte dir dabei helfen. bezieh Gott ganz konkret in diesen Konflikt mit hinein, wie es Abigail auch gemacht hat. Sie hat es nicht allein geschafft. Sie war nicht nur klug, sondern sie war gottesfürchtig. Sonst hätte sie diese Antworten dem David nie geben können. Was würde Gott sagen jetzt zu dem? Gott ist hinter dir und Gott wird dich bestätigen. Woher weiß die Frau das, wenn sie nicht mit Gott lebt? Und so müssen wir Gott auch ganz konkret in unsere Konflikte hineinnehmen. Und machen Sie doch wie diese Abigail. Herr, ich komme jetzt zu dir, auch mit meinem Zorn und mit meinem Konflikt dieser Person gegenüber. Hilf mir, dass ich nicht mit Angriff und nicht mit Resignation reagiere auf diesen Konflikt. Was ist dir jetzt der proaktive Ansatz? Dass ich nicht ein Teil des Problems werde, auch dass ich nicht kaputt gehe. Was ist dir die Lösung? Herr, zeig's mir. Und dann, Herr, hilf mir trotz allem falschen Verhalten, was der andere an mir schuldig geworden ist, dass ich die Würde des anderen achten kann, dass ich trotzdem mit Würde und Respekt dem anderen begegne. Das musst du mir schenken, auch in der Situation. Herr, zeig mir, wo ich falsch liege. Zeig mir, was mein Versäumnis ist. Und gib mir die Kraft, es auch zu stehen. Als erstes den Mut zu haben, es tut mir leid, das ist mein Anteil, den habe ich erkannt, den möchte ich auch ehrlich bekennen. Herr, und gib mir bitte die Kraft, auch Worte zu finden, die klar ausdrücken, was der Fehler ist, was mich stört, was nicht geht, ohne dass ich die Würde des anderen verletze. Herr, zeig mir doch, was könnten konkrete Friedensschritte sein? Was wäre das Friedensangebot? Was kann ich dem anderen anbieten? Was wäre ein Lösungsansatz? Und dann bitte, schaffe du Recht. Ich übergebe es dir, schaffe du Recht und Gerechtigkeit. Ich glaube, es würde sich was verändern, wenn wir vor jedem Konflikt oder in jedem Konflikt so mit Gott diesen Konflikt besprechen würden und uns von ihm Antworten erbitten. Wäre es nicht toll, wenn wir zu solchen beeindruckenden Persönlichkeiten wie die Abigail werden? Für mich ist die voll beeindruckend. Nicht nur schön, sondern so klug. Wäre es nicht schön, wenn wir zu solchen beeindruckenden Persönlichkeiten werden? Vielleicht hat ja Gott gerade diese schwierige Person in dein Leben gestellt, damit du so einer Person wirst. Nutz doch diesen Konflikt mit dieser komplett schwierigen Person, dass du kompetent wirst und nicht kaputt gehst. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du mit dem Konflikt umgehst. Und schauen wir uns noch einmal diese Lösungsansätze von Abigail an. Überleg dir, worauf du beim nächsten Konflikt achten möchtest. Ich wünsche euch keinen Konflikt, aber wahrscheinlich lässt es sich nicht verhindern, dass du vielleicht schon in einem bist oder in der nächsten Woche in einen kommst. Dann entscheide dich, ich will hier kompetent werden. Ich will die Beziehung nicht kaputt machen, ich will mich nicht kaputt machen. Ich will hier kompetent werden. Und entscheide dich jetzt, auf welchen Punkt du achten möchtest.